guten Tag.
Hi.
Wenn du schon so anfängst, kann es nicht gut werden.
Ah doch, das wird heute ziemlich gut. Das wird eine witzige Folge.
Was sagst du jetzt?
Ja, ich meine, ich habe 2 von 3 Kategorien vorbereitet.
Und genau, da verzweifle ich.
Ich bin absolut hyped. Also.
Ja, super, super.
Ja.
Na dann, ist ja gut.
Ja.
Und wie geht's euch so an den Empfangsgeräten? Geht's euch gut? Schön zu hören.
Schön zu hören, genauso schön zu hören, wie dass wir jetzt Sticker haben.
Ja, Lachspunkt-Sticker.
Richtig cool. Nett hier, aber haben Sie schon Lachspunkt gehört? Mit QR-Code, ja. Also.
Neumodische Humbug.
Ich meine, wir sind schon in Baden-Württemberg, da brauchen wir nicht den Sticker. Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg, sondern.
Haben Lachspunkt gehört.
Und das haben wir jetzt, das ist ganz großartig. Falls irgendjemand von euch 1, 2, 3 verteilen will, meldet euch.
Also Grüße gehen raus an die Leute, die aus Indien und so zuhören.
Erstmal
kriegt
so.
Ihr dann schon.
So hier.
Naja, und dann die komischen Amerikaner und so.
Ja, ja.
Wer seid ihr überhaupt? Man weiß es immer nicht.
Whoever that is.
Komischen ja. Leute.
Mal gucken.
Na, vielleicht kommen sie ja aus der Bäckerei oder so. Also so Amerikaner. Das Gebäck.
Um was für ein Thema geht es denn heute, Florian?
Es geht um Geschwister.
Es geht um Geschwister, ja. Familie, Zusammenhalt, ne? Ein wichtiges Thema, was uns alle betrifft. Vor allen Dingen das Bund der Geschwister ist oft ein starkes...
Ja, das betrifft nicht uns alle. Ich glaube, alle Einzelkinder denken sich so ein und denken, fuck.
Scheiße, es tut mir leid.
Das war nix.
Ganz liebe Grüße an alle Einzelkinder. Ihr seid toll. Und jetzt ist die Frage, womit fangen wir denn heute an?
Fangen wir mit der Kunstgeschichte an. Bin gespannt, ja, was uns erwartet.
Intro ab!
Pablo Pilaxo. Kunstgeschichten von alten Meistern und neuen Perspektiven, die zum Lächeln bringen oder fürs Leben verstören.
Flo, heute schauen wir uns ein spannendes, faszinierendes, vielleicht auch verstörendes Gemälde an. Und das Bild hängt in deinem absoluten Lieblingsmuseum. Yeah. Also wirst du dich freuen, nämlich im...
Videospielmuseum in Berlin.
Im Louvre.
Ja, schade.
Ich werde jetzt das Bild, um das es gehen wird, wir werden nämlich uns heute ein bestimmtes Bild angucken, was das Thema Geschwister aufgreift. Und das Bild werde ich jetzt beschreiben.
Kain und Abel.
Flo, jetzt, wenn du möchtest, dürft ihr da draußen eure Augen schließen.
Auf gar keinen Fall.
Optional, damit ihr euch das besser vorstellen könnt, werfen wir einen Blick auf das Doppelporträt. Im Vordergrund sehen wir 2 junge Frauen, deren nackte Oberkörper aus einem Badezuber herausragen.
Na, jetzt wird's doch ein bisschen interessant.
Ein Badezuber ist quasi eine altertümliche Badewanne. Sowas in die Richtung, nur ja. Aus Holz.
Das ist so ein langer Eimer quasi.
Könnte man sich so vorstellen.
Badezuber sind hyperbelastend. Kacke aus.
Und dieser Badezuber ist von einem weißen Tuch bedeckt. Genau, wir sehen ja diese 2 jungen Frauen und beide Frauen haben hochtupierte Haare. Die eine blonde, die andere braune Haare. Und die tragen beide wertvolle Perlenohrringe. Also man sieht, das ist jetzt kein Plebs, sondern das sind schon adelige Damen, die wir hier haben. Diese Szenerie wird von einem purpurroten Vorhang flankiert. Und im Hintergrund sieht man eine Bedienstete, welche auf einem Stuhl Platz genommen hat und gerade in ihre Handarbeit, also sie näht oder strickt irgendetwas, vertieft ist. Neben der Frau ist ein Kamin und da ist ein Feuer drin, das fast abgebrannt ist. Und über diesem Kamin sieht man ein Gemälde, auf dem man aufgrund des Bildausschnitts nur den unteren Teil eines nackten Männerkörpers erkennen kann, dessen Schritt einzig und allein von einem roten Tuch bedeckt ist.
Ulala, ein
Flo,
Stierkämpfer.
Kommt dir dieses Bild bekannt vor? Du kennst es.
Kenn ich's.
Mhm.
Ein Hauch von Tönen.
Weißt du, warum dir das vielleicht bisher noch nicht bekannt vorkommt?
Ja, wahrscheinlich, weil du irgendein Detail vergessen hast. Oder nicht vergessen, sondern nicht gesagt.
Genau. So, ich zeig's dir jetzt mal, ja? Also, ja. Nicht das Bild, sondern...
Den Penis.
Was ich vergessen habe. Vielleicht fällt's dir dann ein.
Ruf mich zu schnell. ist das Kleopatra, die von der Kobra gebissen wird?
Nee.
Schade.
Was tue ich, oder was deute ich hier gerade an?
Du willst mir den Nippel kneifen.
Genau.
Was ist das?
Klingelt jetzt irgendwas bei dir?
Der fiese Nippelkneifer greift an. Wie gesagt, das Einzige, woran was mir das jetzt sagt, ist halt Kleopatra, die sie in den Nippel beißen lässt. von irgendeiner Schlange.
Es ist schon mal gar nicht schlecht. Ich zeig dir das Bild und dann wird es dir wieder einfallen.
Ach lol, die.
Das hab ich dir mal vor Ewigkeiten gezeigt, das Bild. Also du.
Ich hab's natürlich prompt vergessen.
Hast es.
Junge, den Badezuber hätte ich nie im Leben erkannt. Was ist das denn?
Ja, ich hab's auch erst erkannt, als ich mir das mal durchgelesen hab. Ja. Dann, wenn man's weiß, sieht man's. Aber ja, ansonsten erwartet man ja auch nicht, dass das so von einem weißen Tuch bedeckt ist, ja, ne?
Ich glaube, die Linke, die der Rechten die Nippel kneift, denkt sich auch so. Kleiner Witz.
Ja.
Kleiner Scherz am Rand.
Und die Hand sieht aus wie dieses reingeguckt. Mhm. Das finde ich auch besonders gut.
Ja, sonst hätte sie eine Kokosnuss auf dem Kopf.
Ja, die Haare, ich habe ja eben schon erwähnt, die Haare sind so hochtopiert und das sieht sehr
lastend aus.
Eiförmig aus irgendwie auch ein bisschen. Ja. Also, es ist halt die Mode von damals gewesen. Ne? Das ist jetzt nicht, wie wir uns heute frisieren würden. Heute gucken wir uns dieses Bild ganz genau an und stellen uns erstmal drei Fragen. Erstmal, wer hat dieses Bild gemalt? Wer sind diese Menschen und was hat es mit dem Bild auf sich? Also was könnte dieser Nippeltwist?
Ich wollte gerade sagen, reden wir auch darüber, warum sie in den Nippel kneift.
Darüber reden wir, ja.
Pieks, pieks.
Darüber reden wir. Erstmal, wer hat dieses Bild gemalt? Naja, also wer das Bild gemalt hat, wissen wir bis heute nicht. Was aber klar ist, ist, dass es um 1594 entstanden sein muss. Warum, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Und dass der anonyme Künstler oder die anonyme Künstlerin einer bestimmten Schule angehörte, einer bestimmten Malschule, aha, nämlich der zweiten Schule von Fontainebleau.
Ah ja, natürlich, wer sonst? Die blaue Fontäne.
Genau. Also, das ist die zweite Schule von Fontainebleau, weil es zwei Schulen gibt, obviously.
Ist die zweite besser als die erste?
Nicht besser vielleicht, aber erotischer auf jeden Fall. Das kann ich schon mal verraten. Die erste Schule, da waren Schülerinnen und Schüler aus dem Jahr 1530 bis 70. Das waren nur italienische Künstler. Und in der zweiten Schule, das war von 1590 bis 1620, gab es Künstlerinnen und Künstler aus Flandern und Frankreich. Der Name Schule von Fontainebleau kommt daher, dass der französische König Franz I. Zu der Zeit am liebsten an dem Ort Fontainebleau residierte. Und diese Kunstrichtung ist eigentlich, ne, auf diesen Namen bezogen, aber ist eigentlich nichts anderes als die Kunstrichtung Manierismus.
Ah ja.
Das hatten wir schon mal. Das habe ich bestimmt ganz kurz angeschnitten, aber noch nicht richtig erklärt. Deswegen probiere ich jetzt in einer Minute das einmal kurz zusammenzufassen.
Bin gespannt.
Also, Manierismus kommt vom italienischen Maniera und bedeutet so viel wie Stil oder Art. Mhm. Also, es geht darum, dass jede kunstschaffende Person in dieser Epoche ihren eigenen Stil entwickelt hat und sich nicht mehr an strenge Vorgaben aus der Renaissance beispielsweise gehalten hat. Mhm. Woran man das erkennt, sind ein paar halt Aspekte, die in dem Bild auftauchen. Also darin kann man erkennen, aha, das ist auf jeden Fall Manierismus. Also erstmal hast du in manieristischen Bildern oft eine Verzerrung von Proportionen und Körperteilen. Es gibt ganz viele Bilder, wo zum Beispiel Maria dann einen überlangen Hals hat, dass es wirklich so richtig grotesk aussieht. Und dass es halt ein bisschen verwirrend ist und so besonders dramatisch und verzerrt aussieht. Dann hast du noch komplexe Kompositionen, also die Leute waren damals sehr erfinderisch und im Gegensatz zur Renaissance nicht so helle, schöne Farben, sondern teilweise auch unnatürliche, ganz knallige Farben. Genau, und es wird sehr viel mit Symbolik gearbeitet, was wir auch gleich sehen werden, zum Beispiel an dem adeligen Nippeltwist.
Yay.
Genau, wer besonders diese Kunstrichtung geprägt haben, war Michelangelo.
Mhm.
Parmigianino und.
Klar.
Das sind sogar der Namen. Und El Greco, der Grieche, genau.
El Greco.
Und diese Kunstrichtung war eine Gegenrevolution zur Renaissance-Kunst.
Mhm.
In der Renaissance hat man ja immer alles besonders schön und perfekt und in Harmonie dargestellt und die Körper sollten möglichst realistisch sein und perfekte Proportionen haben. Und da hat man das dann halt ein bisschen aufgelockert quasi als Rebellion zu dem Kunststandard, wie er damals war. Jetzt kommen wir zurück zum Bild. Und ich beantworte alle Fragen, die du hast. Erstmal, warum zur Hölle sitzen sie in dieser Badewanne, sag ich jetzt mal, ne?
Zum Baden.
Also, diese Badewanne war damals ein Statussymbol zu der Zeit. Ne? Wasser ist kostbar und das konnten sich nur die Adeligsten der Adeligsten gönnen, zu baden und vor allen Dingen auch beheizt zu baden. Ne? Wir sehen ja, dass die beiden von diesem roten Vorhang umgeben sind. Und das liegt daran, dass diese Wanne beheizt wird und immer wieder heißes Wasser nachgekippt wird. Und dass dieser Luftdampf halt nicht in den Raum eindringen soll, sondern bei der Wanne bleiben soll.
Ah ja.
Deswegen hat man diese roten, schweren Vorhänge benutzt.
Das ist ja richtig smart.
Das ist richtig, richtig smart. Der unbekannte Künstler oder die unbekannte Künstlerin, wissen wir ja nicht, war damit nicht alleine, so eine Abbildung zu machen. Also man hat öfters mal zu dieser Zeit Herrschende in der Badewanne abgebildet, um halt zu zeigen, oh, wir sind so reich, wir können uns das gönnen und leisten und so weiter und so fort. Das war nicht ungewöhnlich, nur die Darstellung, wie wir sie hier haben, ist halt ungewöhnlich. Darauf kommen wir jetzt gleich. Hier haben wir das Bild Dame im Bad von François Chloé von 1571. Und da siehst du schon, ah, der hat ja auch so einen roten Vorhang benutzt. Und man sieht, genau wie in dem Bild, um das es heute geht, auch eine sehr hell gemalte Frau im Vordergrund, die in einer Badewanne sitzt.
Okay, also wir haben gesehen, auch andere Künstler nutzen oder malen den roten Vorhang mit, damit die Leute wissen, oh, die Leute sind zwar schmutzig, aber sie haben viel Geld.
Kann man so sagen, genau. Apropos die Leute, wer sind denn die Leute auf dem Bild, die beiden Frauen?
Na ja, Madame Kokosnuss und die Nippelzwickerin.
Genau.
Und die komische rote Königin da hinten.
So könnte man sie auch nennen. Auf der rechten Bildhälfte sehen wir eine Frau mit blonden Haaren, die von der braunhaarigen Frau auf der linken Hälfte den adeligen Nippeltwist bekommt. Bei der blonden Frau auf der rechten Bildseite handelt es sich um Gabrielle Destré, eine Mätresse, also eine geliebte Affäre vom König Heinrich IV.
Ulala.
Mit dem hatte sie 3 Kinder. Als sie sich kennenlernten, war sie, by the way, 18 und er war 40.
Also das geht ja noch zu der Zeit, Adelsverhältnisse und so.
Ja, das passt schon. Auf jeden Fall haben die sich...
Nee, war sie nicht 14 oder so. Das passt.
Okay. Volljährig. Passiert. Sie war 18 und er war 40 und sie hat halt ihr ganzes Leben irgendwie darauf gehofft, dass sie eines Tages die Königin wird, weil sie war ja nur die Mätresse. Und wollte aber unbedingt auch seine Frau werden, was aber schwierig war, da der König schon eine Königin hatte. Dann stellte sich aber irgendwann heraus, okay, der König hat mit ihr jetzt 3 Kinder, aber seine Königin, also die, mit der er eigentlich Kinder haben sollte, kann keine Kinder bekommen. Ja. Und das war natürlich eine super gute und ehrenlose Ausrede, um zu sagen, ich annulliere die Ehe jetzt, komme jetzt richtig mit meiner Mätresse zusammen, mit der Gabrielle, und heirate sie auch.
Ja,
dann
passiert.
Hat er die Hochzeit mit seiner damaligen Frau Margarete annulliert und leider ist dann die Gabrielle auf der rechten Bildseite kurz vor der Hochzeit gestorben.
Weil ihr der Nippel abgerissen wurde.
Nee, daran nicht, aber an einem plötzlichen Tode. Kurz zu der Dame am linken Bildrand und damit kommen wir auch zu unserem Thema des heutigen Tages. Das ist Julienne Destré, also die Schwester von Gabrielle, die ihr da in den Nippel kneift. Und,
was Geschwister halt so machen, ne?
Und jetzt kommen wir zur großen Frage überhaupt. Warum kneift sie ihr denn in den Nippel hier? Ne? Was geht da ab? Also was für uns heute wie ein Nippeltwist aussieht oder wie so dieses Reingeschaut-Ding, ne? War damals etwas ganz anderes oder hatte eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere Sichtweise hatten die Leute da drauf. Das adelige Nippeltwisten war damals ein Symbol für Fruchtbarkeit, Gebärfreudigkeit und die Fähigkeit, Muttermilch geben zu können. Ganz liebe Grüße.
Also meldet sie ihre Schwester gerade.
Nein, aber es ist ein Zeichen von wegen, hey, diese Frau wird bald Brustmilch geben können.
So ein Quatsch.
By the way, liebe Grüße. Ich hab heute eine Umfrage gemacht, also heute am Aufnahmetag, heute ist Montag. Und da habe ich gefragt, was ihr euch als Thema wünscht. Und einer von euch hat einfach Muttermilch geschrieben. Und ja, wie als hätte er es vorhersehen können, kam das dann jetzt als Thema dran. Also einfach nur wundervoll. By the way, liebe Grüße an Rezo, der diesen Podcast niemals hören wird. Die, die Hobbylos hören, wissen Bescheid. Der hatte so ein Muttermilch-Ding.
Ah.
Naja.
Cool.
Egal. Und gerade wegen dieser Symbolik geht man davon aus, dass Gabrielle zu dem Zeitpunkt, wo das Bild entstanden ist, schwanger war.
Sieht man ja auch eindeutig an. Ist ja klar.
Findest du?
Nein,
natürlich. Ja, man sieht natürlich den Bauch nicht ganz, dadurch, dass sie in der Badewanne sitzen. Ja,
vielleicht
und halt
hebt sie ihr Kind auch über den Kopf, das würde erklären, warum die Haare da so hochgehen.
Oha, du bist so ein Brain. Vielleicht war das so, aber ich denke mal, sie war im Anfangsstadium von der Schwangerschaft. Weshalb man auch weiß, wann das Bild ungefähr entstanden ist, liegt daran, dass man weiß, wann sie schwanger war und wann sie ihre Kinder bekommen hat. Und auch daran, erkennst du, was sie in der anderen Hand hält? Die eine Hand ist über die Badewanne gelegt und die andere Hand hält etwas. Kannst du erkennen, was das ist?
Boah, könnte so ein kleines Amulett sein oder so, oder eine Kette oder so. So ein Ring.
Ja.
Ein Ringchen.
Genau, sie hält einen Ring in der Hand.
Einen Nippelring.
Was natürlich für das Heiratsversprechen, den Bund der Ehe, den der König und sie eingehen wollen, stehen könnte. Was dann aber nicht passiert ist. Rest in peace.
Wird mir stinken, Gabriele.
Ja. Was noch ein kleiner Hint sein könnte, ist die Bedienstete im Hintergrund. Die ist ja gerade dabei, irgendetwas zu nähen und zu stricken. Und viele sehen in dem Kinderkleidung für das adelige Baby, was dann auf die Welt kommen soll.
Was soll der nackte Dude da?
Der nackte Typ, also es gibt 1000 Spekulationen, ne? Also wir wissen jetzt heute nicht genau, wie hat der Künstler, die Künstlerin das gemeint. Bei dem Dude hat man auch lange überlegt, soll das der Unterkörper vom König himself sein? Soll es der Unterkörper von einem Gott sein? Ne? Es gibt 1000 Spekulationen. Was ich mich gerade frage, ist das hier eine Röhrenfernseher?
Ja, ja, natürlich.
haben sie die Zukunft vorausgesehen?
Brauchen ja auch ein bisschen Unterhaltung, während sie da in ihrer Badewanne sich in die Nippel kneifen.
Ja, genau.
Die Kokosnussfrau ist ja die mit
genau,
quasi
ja, die
adelig, wird bald adelig. Wieso darf die Schwester da mit drinnen hocken?
Hallo ihr lieben Menschen, hier ist wieder eure Zukunftskati aus dem Schnitt, die hier noch ein paar Hintergrundinformationen zur Familie Destrees droppen wird. Also, die beiden hatten den Vater Antoine, den vierten von Estrées, der war Marquis de Coeuvre, Vicomte de Soissons. Frag mich nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Marquis bedeutet so viel wie Markgraf und Vicomte ist, habe ich mal nachgeguckt, ein Titel zwischen Graf und Baron. Gabrielle und Julien hatten also schon früh einen Kontakt zur adeligen Welt und das erklärt natürlich auch, warum die beiden hier gemeinsam in diesem Badezuber hocken. Noch ein kurzer Funfact am Rande. Es gab nicht nur die beiden Geschwister, sondern es waren insgesamt 7 Schwestern, die auch als die 7 Todsünden bezeichnet wurden. Und nicht nur sie, sondern ihre ganze Familie war nicht besonders beliebt. Und warum, das lese ich jetzt mal kurz vor, denn es gibt einen Artikel von WordPress zu diesem Thema. Die Familie Destrées war wegen ihres Lebenswandels sehr unbeliebt beim Volk. Man nannte die 7 Geschwister die 7 Todsünden. Eine der Schwestern war zum Beispiel Abtessin eines Nonnenklosters und erst als ihr 12. Kind gebar, erhob man sie ihres Amtes. Gabrielle, zum Schein mit einem viel älteren Adeligen verheiratet, hatte mit Heinrich dem 4. 3 Kinder. Neben diesem Artikel habe ich mich noch weiter durch die Familie durchrecherchiert und es gibt ja einige Mitglieder, beziehungsweise eigentlich alle, denen viele Dinge vorgeworfen werden, unter anderem Stalking, Betrug, Korruption, Verschwendung und so weiter und so fort. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Jetzt springen wir zurück ins Bild.
Für die damalige Zeit war das, wie gesagt, was Normales, Personen in Badewannen zu zeigen. Aber es war halt nicht normal, dass man 2 Schwestern gezeigt hat und dass auch noch die andere die Brust gefasst hat. Also wenn ein Mann einer Frau in die Brust gefasst hat, war das damals so, oh ja, kann man abbilden, ist okay. Aber eine Frau, einer anderen Frau, und dann sind es auch noch Schwestern. Und dann noch in diesem weirden Rahmen, dass du halt dieses rote Tuch hast, was ja auch die Farbe der Liebe und der Erotik ist. Das ist halt für den Betrachter von damals sehr verwirrend gewesen und ist es vielleicht heute immer noch oder sogar noch mehr, man weiß es nicht. Und das, was halt spannend an dem Bild ist, ist, dass man halt so viele Dinge unterschiedlich deuten kann. Für die einen ist es ein Bild, das für die Verbundenheit der beiden Schwestern und die Schwangerschaft steht. Für die anderen sieht es aus wie eine pure Erotikdarstellung. Also man kann sehr viel aus diesem Bild.
Das Bild knistert lesen. Quasi vor dem Mund. Die toten Augen, die sich in deine Netzhaut brennen.
Für damals schon. Man hat natürlich früher so, war es natürlich besonders chic, dann so bleich zu sein und halt auch so bleich gemalt zu werden. Das war halt damals ein anderer Geschmack. Und auch diese leeren Augen, die einen anstarren und das so die Gabrielle das Gefühl gar nicht juckt, dass die Schwester ihr gerade in den Nippel kneift. Das ist für uns natürlich heute sehr befremdlich, war aber zu der Zeit ganz normal, das so abzubilden. Auf jeden Fall habe ich ja eben schon erwähnt, dass der Künstler anonym bleiben wollte oder anonym gemacht wurde. Das weiß man auch bis heute nicht so. Es kann sein, dass man damals gewusst hat, wie er heißt. Es kann sein, dass die Person, die die beiden gemalt hat, von sich aus gesagt hat, so, oh nee, ich schicke das Bild jetzt mal in die Welt hinaus, aber niemand soll wissen, dass ich das war. Es kann auch sein, dass das damals so viel für Aufruhr gesorgt hat, dass man halt die Person, die das gemalt hat, einfach aus dem Namensregister gestrichen hat oder man dafür gesorgt hat, dass man vergisst, wer das war.
Vielleicht.
Oh mein Gott,
hat der die auch gemalt?
Ja.
Und die mit dem Pinselkopf hat der ihrer Kokosnussschwester eigentlich gar nicht in den Nippel gekniffen. Aber das hat er sich so dazu gemalt, weil sie dachte so, ist lustig. Oh, das fanden die aber nicht so lustig und darum kam dann die gute alte Guillotine zum Einsatz. Und tschüss. Tschüss, genau. Und keine Ahnung, Hofnarr oder so oder irgendein x-beliebiger Franzose hat das Bild gefunden, sich gedacht, ist lustig und hat das in die Welt rausgetragen. Das ist meine Theorie.
Vielleicht gab es damals schon diesen Gag von wegen reingeschaut. Und er wollte einfach nur so uns sagen nach dem Motto, ihr schaut euch so viele nackte Frauen an und jetzt guckt ihr einmal auf den Nippel und dann schon darf ich euch hauen, denn bedeckt euch, auch nicht gut, also.
Ja, bestimmt war der Künstler damals Fan der Habsburger und hat sich gedacht, Inzest ist schon was Geiles. Und dann hat er sich gedacht, ich projiziere diesen Inzest-Fetisch jetzt mal auf Gabriele und Gabriele 2 und ab ging die Gefahr.
Also das könnte schon passen,
Ja, so, ich meine, die könnten größeren Kiefer vertragen, ja.
Also. Auf jeden Fall. Also,
ab geht die wilde Fahrt.
Nach vorne stehendere Lippe, das würde den beiden auch schon gut tun. Ja. Naja, falls ihr noch welche Theorien habt, schreibt sie uns gerne, aber ich finde deine schon echt gut. Also ich finde, wir haben auch beide echt wissenschaftlich fundierte jetzt Theorien entwickelt. Könnten wir eigentlich mal an so meine alten Kunstprofs schicken. Ich habe das Bild irgendwann mal in meiner Vorlesung gesehen, ne? Mhm. Das wurde halt so riesig groß auf eine Leinwand projiziert und es wurde mal ganz kurz angesprochen, wer die beiden sind und um was es geht. Und ich habe mir damals schon gedacht, dieses Bild ist so geil. Und dann habe ich es dir vor 1-2 Jahren oder so mal geschickt und war so, guck mal, Flo, das Bild heißt Gabrielle und eine ihrer Schwestern und die sind Geschwister und die kneifen sich an Nippel und so. Und irgendwie, jetzt hast du gesagt, in meinem Film wird es unter anderem um Geschwister gehen. Da dachte ich mir so, jetzt ist der perfekte Moment, um auf dieses Bild aufmerksam zu machen. Aber ich war direkt Geschwister, jawohl.
Jawohl, nackte Geschwister auch noch, umso besser.
Ja, nackte Geschwister. Ja, ein sehr skurriles Bild. Hat mich gefreut, dass ich mit dir und mit euch einmal durch das Bild gehen konnte.
Naja, komisches Bild auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr weird.
Aber hey, jetzt weißt du auf jeden Fall, warum die ihren in die Nippel gekniffen hat.
Ja, Zeichen der Fruchtbarkeit, die spinnen die Römer. So nämlich.
Oh Mann.
Ich werde Künstler. Ich werd Modell. So der Nippelkneifer vom Dienst. Guten Tag. Ich mache euch einen guten Preis und dann dürft ihr ein Bild malen, wie ich jemanden Nippel kneife. Boing.
Oh Gott, stell dir mal vor, du suchst einen Job und findest nichts und dann kriegst du einen richtig gut bezahlten Job dafür, dass du Aktmodell bist. Ich fände das prinzipiell jetzt auch gar nicht so weird, wenn ich irgendwie in der Sauna wäre und jemand sieht mich halt so, schon, weiß ich nicht, aber...
Jemand sieht dich in der Sauna und malt erstmal ein Bild.
Nein, aber stell dir vor, du stehst so mehrere Stunden einfach nackt vor so 30 Leuten und dann siehst du, die 10 da vorne sind gerade an meinen Genitalien.
Ja, da wird gerade mein Schniedelwutz gemalt. Da pinseln sie meinen Pinsel. Cool.
Wow.
Wobei ich mich auch frage, wie lange musste sie ihrer Schwester den Nippel kneifen, bis das Bild fertig war? Das muss doch irgendwann wehgetan haben, oder nicht?
Also ich glaube, sie macht das ganz sanft, oder? Also es sieht auf jeden Fall sehr, sehr sanft aus. Hm. Oder wenn wir nach deiner Theorie gehen, hat sie das ja gar nicht gemacht und der Maler hat sich einfach nur einen Witz erlaubt.
Also sie ist halt die Todsünde Neid und hat extra feste zugedrückt. Wie können deine Nippel fruchtbarer sein als meine? Nein!
So, vom...
Von nackten Geschwistern geht es jetzt zu nackten Geschwistern. Ist das nicht schön? Fantastisch. Was? In meinem Film geht es auch um nackte Geschwister.
Nein!
Ja, die sind auch ziemlich oft ziemlich nackt.
Nein! Oh mein Gott, das ist perfekt.
Also richtig schön passend. Wir werden jetzt gleich über einen schönen Film reden. Zum Jahre 1982. Ich habe mir gedacht, es wird endlich mal Zeit für einen Swords and Sandals Film, einen Barbarenfilm, denn Barbarenfilme von damals, die gab es zuhaufe und die sind zuhaufe auch ziemlich scheiße gewesen und da dachte ich mir, da besprechen wir heute doch mal einen. Von dem her schauen wir doch mal, was wir uns da jetzt gleich anhören und hoffentlich auch anschauen werden. Filme, die Herzen öffnen. Von Sharknado und Piranhaconda bis hin zu Titanic 2. Bei diesen Fischabfällen ist für jede Tonne was dabei. So, wir reden heute über den schönen Film Die Mächte des Lichts. Oder auf Englisch auch Sorceress. Direkt zu Beginn. Der Produzent Roger Corman, den Namen werden wir jetzt gleich noch ein paar Mal hören, war sich nicht sicher, wie er den Film schlussendlich nennen soll oder unter welchem Titel der gedreht werden soll. Also hat er ein paar Vorschläge sich ausgedacht und ist dann an eine Random-Ass-Schule gegangen. Ich glaube, es war sogar eine Grundschule und hat die Kinder gefragt, so welchen Titel findet ihr am besten? Und heraus kam Sorceress. Es gibt keine einzige Zauberin in diesem Film, aber... Whatever, I guess. Ja, der Film heißt Sorceress. Es handelt sich bei diesem Film auch wieder über einen dieser tollen alten Streifen, wo du das Cover siehst und du denkst, das ist irgendwie cool. Und dann siehst du den Film und denkst dir so, das ist ganz anders. Das hat mit dem Cover nichts zu tun.
Cool.
Naja. Okay, kurz zur Inhaltsangabe. Der finstere Zauberer Trigon geht einen Pakt mit der Gottheit Kalgara ein. Im Austausch für unermessliche Macht wird er sein Erstgeborenes opfern. Trigons Frau ist damit allerdings nicht einverstanden und so opfert sie ihr Leben, um ihren neugeborenen Zwillingsmädchen in die Obhut des Magiers Krona zu geben. Diese Namen sind auch wieder herrlich. 20 Jahre später machen sich die Zwillinge Mira und Mara, sehr kreativ Roger, zusammen mit dem Krieger Baldar, dem Trickbetrüger Erlik und dem Faunus Pando auf, um Trigon zu töten. Fantastisch. Wer sich jetzt fragt, warum sie 20 Jahre warten und warum Trigon 20 Jahre lang gechillt hat, Trigon stirbt direkt mal am Anfang. Ah, nach 20 Jahren wird er wiederbelebt und ja, das ist eigentlich ganz cool.
Natürlich.
Warum auch nicht? Schauen wir uns mal kurz das Filmplakat an. Also das macht an sich schon Lust auf mehr, aber wenn du halt weißt, ja gut, okay, das Plakat lügt dich halt an, weiß ich auch nicht. So, das ist das Plakat. Hier sehen wir die zwei Schwestern Mira und Mara, die sehen so nicht aus. Die tragen auch nicht solche Klamotten. Hier ist ein aufgespießter Kopf. Wem der gehört, keine Ahnung.
Aber der Film ist schon mit echten Schauspielerinnen und Schauspielern.
Ja.
Aber das sieht so comic-mäßig aus.
Ja, ja, damals waren sehr viele Cover gerade von diesen Barbarenfilmen gezeichneter Natur, weil es halt besser aussah als das, was halt gedreht wurde. Also, naja, sagen wir mal ganz ehrlich. Der Film wurde, wie gesagt, produziert von Roger Corman. Roger Corman ist so eine kleine Trash-Film-Legende. Er war damals schon dafür bekannt, dass er mit sehr, sehr wenig Geld sehr unterhaltsame B-Movies gedreht und produziert hat. Also er war und ist auch nach wie vor, der Mann lebt noch und ist mit über 90 immer noch im Filmbusiness aktiv. Richtige Legende, der Typ. Er hat weit über 100 Filme in irgendeiner Art und Weise mitgewirkt. Unter anderem in The Wasp Woman, in den Death Race Filmen und auch relativ aktuell die diversen Sharktopus Filme.
Ah, da habe ich sogar einen von gesehen, oh mein Gott.
Ja, Sharktopus Beste, wenn wir nochmal drüber reden. Und auch in diesem Fall hat er es geschafft, mit relativ wenig Geld etwas hinzukleistern. Der Film hat ein Budget von $500,000, was natürlich wenig ist, aber ich glaube, von allen Filmen, über die wir so geredet haben, ist er auf jeden Fall in der oberen Hälfte anzusiedeln, was das Budget angeht. Roger Corman, wie gesagt, war nur der Produzent in diesem Fall. Regie hat Jack Hill geführt. Jack Hill hat sehr viel Exploitation- und Sexploitation-Filme gemacht. Aber die meisten seiner Filme wurden tatsächlich als feministische Filme kategorisiert. Mhm. Da ich keinen von seinen Filmen kenne, kann ich dazu kein Statement abgeben. Aber seine Filme tragen so tolle Titel wie The Bellboy and the Playgirls. Und ich frage mich so, weiß nicht, ob das so feministisch klingt. Naja. Jack hat sich deshalb dafür entschieden, diesen Film unter der Anleitung von Roger zu drehen. Weil er dachte, hey, das bringt meiner Karriere was. Weil erstens kam im selben Jahr, kurz zuvor, Conan, der Barbar raus. Was natürlich ein großer Hit war und eine richtige Welle an Barbarenfilmen losgetreten hat. Und Jack dachte sich, ja gut, okay, also wenn wir auf den Erfolg von Conan aufsetzen, dann kann das ja was werden. Und Roger war zu dem Zeitpunkt, hatte er Zugriff auf ein sehr gutes Special Effects Studio. Und da hat sich ja Jack gedacht, Das wird ja was, ne? Also Roger Corman mit guten Special Effects, das ist gut. Er wurde später zitiert, einfach nur, ich hätte mir denken können, dass es natürlich nicht gut wird. Naja. Ja, Hill dachte, wie gesagt, das bringt seiner Karriere was, dass er endlich im Mainstream ankommt. Naja, im Hintergrund, dass das in der Tat sein letzter Film war, jemals, weil er kurz danach verstarb. Naja, RIP. Tut mir leid. Das Skript wurde geschrieben von Jim Wynorski, der auch ein guter Trashfilm-Regisseur ist, unter anderem Drei Engel auf der Todesinsel gemacht hat, über den ich auch safe reden muss, der ist super lustig. Roger hat Jim gefragt,
hey, willst du das Skript für diesen Film schreiben?
Und Jim so, jo,
mach ich.
Und Roger so,
okay, cool, du hast eine Woche Zeit.
Das merkt man. Die Darsteller sind wie immer egal, aber die Hauptdarstellerinnen sind Lee und Lynette Harris. Die kennt man nirgendwoher. Sie waren in diesem Jahr Playmates des Monats März und wie wir schon des Öfteren von Regisseuren in unserem Fischabfälle-Format gehört haben, wieso hat Roger gesagt, hey, das sind die Perfekten für die Rolle, genau, sie sahen halt gut aus. Also von dem hat er sich gedacht, die sind's.
Man kennt's.
Man kennt's in der Tat. Was ich wiederum irgendwie ganz witzig finde, der Film, wie gesagt, 1982, die beiden waren dann ein paar Jahre später nochmal in den Medien vertreten, weil herauskam, dass irgendein Dude, also irgendein Random-Ass-Witwer, auf sie zugegangen ist und gesagt hat, hey, habt ihr nicht Bock, einen Tag meine Escort-Ladies zu spielen? Und dann hat er beiden über $300,000 gezahlt, dass sie ihn zu einem Dinner begleiten. Und
auf jeden Fall, deine ganze Filmgeschichte bisher sprüht nur vor Feminismus, kann man schon mal sagen.
Das ja, natürlich. Genau, er hat beide zum Essen mitgenommen, hat beiden dafür über $300,000 gezahlt und der Lynette hat er nochmal mehr als das Doppelte gezahlt, damit sie mit ihm Sex hat, wo sie sich gedacht hat.
Schwierig.
Naja, das ist schon eine ordentliche Geldsumme. Insgesamt haben sie diesem Dude also über $1 Million abgeknöpft und das hat irgendwann das Finanzamt mitgekriegt und gesagt, na versteuert habt ihr das aber nicht, ne?
Oh ja. Mein Gott.
Und dann ging's ab in den Knast.
Was?
Lynette, also die auch mit ihm gebumst hat, für 10 Monate und ihre Schwester für 5 Monate ab ins Kittchen. Weil, naja, Steuerbetrug. Finde ich schon witzig irgendwie. Und danach war es still um die beiden.
Oh mein Gott. Danach aber ich meine, das ist jetzt auch nicht so ein Brain-Move. Einfach so, oh ja, hier, das ist eine dezente Kontobewegung von 1 Million Euro.
Ja, so, ups.
Passiert.
Finde ich schon irgendwie ziemlich witzig. Naja, die Harris-Twins, was soll man sagen, ne? Die zwei Rabauken, ey. Unser guter Regisseur Jack Hill wollte unbedingt, dass die Rolle vom Faunus Pando, den ich dir gleich zeigen werde, das ist so ein hässlicher Bastard, ursprünglich wollte er, dass diese Rolle von Sid Haig gespielt wird. Sid Haig kennen vielleicht Horrorfilmfans aus
Ice Age.
Nein, leider nicht. Aber er sieht tatsächlich so ähnlich aus. Kennen wir aus den 2 Rob-Zombie-Filmen Haus der 1000 Leichen und The Devil's Rejects.
Natürlich.
In der Rolle des Captain Spaulding. Sid Haig wurde es dann schlussendlich aber nicht, weil Roger Corman keine Lust hatte, ihm Geld zu geben, weil er halt doch relativ teuer war und Corman sich dachte so, Bruder, nein. Glück für Sid auf jeden Fall, weil somit musste er nicht so durch den Film laufen. Guck ihn dir an, den Bruder. Alter,
also, was ist
ekelhaft.
Das
ja, keine
denn?
Ahnung.
Holy fucking shit, der sieht aus wie eine Mischung aus so, wie nennt man denn diese Mischwesen, nicht?
Der Satyr.
Genau, der sieht aus wie eine Mischung aus einem Satyr und einem Vampir.
Ja, trifft's ganz gut.
Der aber so eine Hasenzähne-Fratze macht und gleichzeitig Fiebertraum, Augen und Blicke hat. Und ich kann mir das gar nicht länger angucken, das ist ein grauenhaft.
Der ist auch richtig ekelhaft, guck ihn dir an.
Da streckt er gerade seine Hintern ins Bild.
Ja.
Werdet ihr auch auf Instagram sehen.
Auf jeden Fall.
Viel Spaß.
Das Schlimme damit ist halt, dieser Pando, der kann auch nur mit Ziegengemeckere kommunizieren.
Und oh
das
mein
hörst
Gott.
Du permanent so. Mäh, mäh, mäh. Wo wir beim Thema komische Figuren und so weiter sind. Es gibt noch einen Affen, der irgendwie einer der Top-Soldaten von Trigon ist.
Klar.
Und der Affendarsteller, der ist wohl wochenlang im Zoo gewesen, hat Affen studiert und ihre Verhaltensweisen und so weiter, wovon man gar nichts merkt. Und ich meine, so sieht er halt aus. Ja? Das ist halt nix.
Das sieht aus wie so ein richtig billiges Karnevalskostüm.
Es war ja auch ein richtig billiges Karnevalskostüm.
Es sieht so aus, nachdem was es ist. Meine Güte, ist das ein Affe mit gebleachten Zähnen? Das sieht aus, also in den Zähnen könntest du dich, glaube ich, spiegeln. So sauber und weiß sind die. Ja, sehr realistisch.
Man erkennt auch regelmäßig hinter diesen gebleachten Szenen, hinter den gebleachten Zähnen, die ja Teil der Maske sind, siehst du regelmäßig so den Menschenmund so lololololo.
Oh mein Gott.
Naja, weil Affen agieren so. Reden wir mal ein bisschen über die belastenden Dinge im Film, weil holy shit, ich habe den Film mir gestern nochmal angeschaut. Alter, ist der teilweise unangenehm. Also, wie gesagt, Trigon will Mira und Mara sich schnappen.
Mhm.
Direkt mal, das ist so doof, direkt mal ein Problem, er will ja Kalgara, sein Erstgeborenes, opfern. Aber es sind Zwillinge, er weiß nicht, welche zuerst da war. Oh mein Gott, warum er nicht einfach beide opfert? I don't fucking know. Auf jeden Fall kriegt er da einen halben Meltdown, weil er die Krise kriegt. Und diesen Meltdown nutzt seine Frau, um ihn hinterrücks abzustechen. Dadurch stirbt er dann eben. Und der Magier Krona bekommt dann eben die beiden Mädchen in seine Obhut. Und er geht zu einer Bauernfamilie und sagt, hey, bitte, ich habe eine kleine Bitte. Könnt ihr bitte diese zwei Mädchen aufziehen? Euer kleine Bitte, Krona. Kein Ding, Bruder. Ne? So, machen wir. Safe, easy. Sagt, ja, machen wir. Blabla. Und Krona so, sehr gut. Und ihr zwei Kinder, ihr beiden Zwillinge, ihr seid die zwei, die eigentlich eins sind. Das wird permanent gesagt. Und keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Ihr zwei seid eins und ich übertrage all meine Macht auf euch. Und dann fangen sie kurz an, blau zu leuchten. Das war's. So. Und dann geht Krona und sagt noch, du musst dafür sorgen, dass Trigons finstere Schergen Mira und Mara nicht finden. Lass sie als Jungs aufwachsen, weil die Schergen werden ja nach Mädchen suchen. Aber wenn sie hören, ah, ihr habt Jungs, dann wird das nix. Das ist total dumm. Das ist unfassbar dumm. Ja. Mira und Mara werden also als Jungs aufgezogen, was zu sehr vielen sehr unangenehmen Szenen führt. Natürlich beim Thema nackte Geschwister und so. Nach diesem 20-jährigen Timeskip sieht man sie in einem See baden, als, natürlich nackt, als unser guter, hässlicher Faunus Pando sie sieht. Und dem geht so einer ab und das ist so ekelhaft.
Das war dieser Ziegen-Vampir-Fiebertraum.
Ja, genau. Ding,
ne?
Und der kommt dann da so ans Ufer gelaufen und macht so, meh, meh. Und dann läuft so ganz belastend. Und sagen die zwei Schwestern zueinander, Was hat denn der da zwischen den Beinen? Was ist denn das? Ist das etwa eine Horn? Ist das eine Waffe? Was ist das? Naja, dann läuft er immer näher auf sie zu und dann treten sie ihm einfach ins Gesicht. Und dann rennt er weg. Cool.
Ja. Was?
Während sie also baden oder gebadet haben, sich wieder ankleiden, greifen Trigons Schergen den Bauernhof an, ja, und töten die Familie und fackeln das Haus ab und bla. Und dann kommen eben die zwei Mädchen und verprügeln die ganzen Leute und Pando taucht wieder auf und bringt seinen Kumpel Balda mit. Balda, so ein kleiner Zwerg mit einem langen orangen Bart, so ein richtiger Krieger. Und zusammen mit den Mädchen verkloppen sie die ganzen Leute von Trigon. Und dann kommt Krona wieder, out of nowhere, und sagt, ah, endlich seid ihr erwachsen. So, okay, cool, Bruder. Leicht creepy, aber egal. Hier, ich übertrage euch noch meine magischen Kräfte. Sie zaubern kein einziges Mal, by the way. Hier, ich übertrage euch noch meine magischen Kräfte. Und nun muss ich gehen. Und dann fragt Balda ihn, aber Krona, kannst du uns nicht auf unserer Reise, um Trigon zu töten, begleiten? Nein, denn ich muss meinem Schicksal entgegengehen. Also geht er in die brennende Hütte und verbrennt. Cool. Ja, ciao. Ciao, Krona, gell? Beschissenes Schicksal, I guess. Ja. Baldr und Pando haben auch irgendwie Beef mit Trigon, wird nie erklärt wieso, aber sie haben auch Beef mit ihm und begleiten dann eben Mira und Mara. Und sie holen dann eben noch Erlik, den Trickbetrüger, dazu. Und die ganze Zeit über denken Baldr und die anderen zwei, dass Mira und Mara halt Jungs sind. Aber nicht, weil ihnen gesagt wird, hey, das sind Jungs, sondern sie sehen sie und sagen, hey, das sind eindeutig Jungs. So diese zwei Playmates, die vor ihnen stehen. Und ich zeig dir jetzt mal, wie die 90% des Films rumlaufen und sie einfach nicht raffen, dass das halt Frauen sind. So laufen die rum. So, seid ihr doof? Ihr komplett welk? So, Bruder, cool. Und Baldr, der die seit 2 Stunden kennt, ja, und immer als Jungs betitelt hat. Ein Großteil des Films sagt er dann immer, kommt mit, Jungs, ich meine Mädchen. Ah ja, schnell, greift die Leute da drüben an, Jungs, ich meine Mädchen. Folgt mir, Jungs, Mädchen. Ach, ich werde mich nie daran gewöhnen. Baldr, hat man dir ins Hirn geschissen. Was ist los mit dir, mein Freund? Justus Jonas, hey. Und das wird dann richtig, richtig, richtig hyper unangenehm im Gipfel der Unangenehmlichkeiten in einer Sexszene, meine Freunde. Denn wie wir wissen, sie sind die zwei, die eins sind. Und Trigons Leute laufen auch immer durch die Gegend. So, ah, wir suchen die zwei, die eins sind. Und die Dorfbewohner fragen sich auch immer, was laberst du, Junge? Hä? Sag doch einfach, es sind Zwillinge. Mira und Mara, sowie der Rest der Gruppe, die werden getrennt. Mira und Erlik werden von Trigon gefangen genommen. Mara, Pando und Baldr. Halt nicht, ne? Die sind da, chillen halt woanders. Naja, und natürlich kommt es dann zu einer sehr, sehr, sehr unangenehmen Sexszene zwischen Erlik und Mira. Wo dann auch so tolle Sätze von Seiten Mira fallen, so: Ah, Erlik, immer, wenn du in meiner Nähe bist, habe ich dieses komische Gefühl zwischen meinen Schenkeln. Und du sitzt auf der Couch und denkst dir so: Oh mein Gott, Junge, muss das sein? Muss das wirklich sein?
Oh, das klingt wie so ein Aufklärungsbuch, was ich damals geschenkt bekommen habe von irgendjemand aus meiner Familie, was mir ganz unangenehm war. Da steht auch sowas drin, so: Ja. Was bedeutet das, wenn die im Abend so
ja, weiß ich nicht, Bruder. Naja, auf jeden Fall bumsen die dann. Und das Ding ist, die Mara, die spürt das, weil sie sind ja die zwei, die eins sind. Und dann fängt die an, da auf so einem Heuhaufen rumzustöhnen. Und Baldr kommt an und sagt so: Mara, was ist los? Hast du Schmerzen? Oh nein, ich habe keine Schmerzen, aber irgendwie so ein ganz intensives Gefühl. Ich weiß nicht, was los ist. Und das geht halt locker 3 Minuten oder so. Und das ist so weird. Und dann kommt Pando, der alte Creep, und will sich über sie hermachen, ne? Dieser Ziegenbock-Hannes. Und dann sagt Baldr, und das finde ich wiederum ziemlich witzig, so: Lass das, Pando. Geh und such dir eine Ziege, du notgeiler Bock. Ciao, Kakao. Naja, auf jeden Fall, irgendwann finden sie alle wieder zusammen. Und Trigon will eine von den beiden opfern, weil er sich wohl dazu entschieden hat, naja, gut, okay, ich kann auch einfach beide töten. So. Wird schon passen. Allerdings springt Mira vom Opferaltar. Und was macht Trigon dann? Er opfert einfach irgendeine random Person. Er sagt dann einfach: Ah, Kalgara, ich weiß, ich hab dir mein Erstgeborenes versprochen, aber weißt du was? Ich nehme jetzt einfach diese Frau, die hier steht. Zack, tot. Und dann erscheint Kalgara. Und dann wird er so: Oh, das hat ja gut funktioniert. Cool, schön, schön.
Oh mein Gott.
Sehr schöner Film. Aber auch hinter den Kulissen lief nicht alles glatt. Wer hätte gedacht, dass die Zwillinge zwischendrin während den Dreharbeiten voll Zoff haben und man das dann im Film ziemlich gut sieht, weil die irgendwie nicht so comfortable miteinander sind. Belastend. Roger Corman, der alte Sparfuchs, hat sich gedacht, na, wozu extra Musik komponieren? Also hat er Musik geklaut aus dem Film Sardor, Herrscher im Weltraum, also quasi dasselbe. Hat er sich gedacht, so, die Musik, die nehmen wir uns. Wow. Ja, die Kulissen sind von Zorro mit der heißen Klinge geklaut. Geiler Filmtitel irgendwie. Karma Strikes Back, weil der Regisseur Dino De Laurentiis ihnen das Lichtequipment geklaut hat, weil er sich dachte, ich will auch einen Film drehen, zack.
Was ist das denn? Tja,
wenigstens war es nicht der Samurai-Cop-Dude. Der hat wenigstens dazu gestanden, dass er kein Lichtequipment hat.
Ja.
Außerdem ist ein Lager von ihnen explodiert und hat die Dreharbeiten von 2 Tagen zunichte gemacht. Naja. Der originale Cut ging 2 Stunden, aber das Studio hat gesagt so, ja, mach mal weniger draus, also haben sie 60 Minuten weggeschnitten. Also nicht 60, naja, 40 waren es, aber trotzdem mehr als genug. Naja, da zum einen eben nicht, wie auf Jack Hills Bitte hin, Sid Haig hier rekrutiert wurde als Casting und die Effekte bei weitem nicht so gut waren, wie versprochen, wird dem netten, werten, aufmerksamen Zuschauer auch auffallen, dass bei den Opening Credits, noch bei den End Credits, beim Regisseur Brian Stewart vermerkt ist, weil Jack Hill nicht wollte, dass sein Name in dem Film auftaucht. Also hat Roger Corman einfach die Vornamen von seinen Söhnen genommen, Butch, Brian und Stewart, zack, dementsprechend ist dieser Film offiziell von Brian Stewart und nicht von Jack Hill. Genau,
cool. Wie witzig, oh mein Gott.
Ja, der Film hat trotzdem knapp über 4 Millionen Dollar eingespielt, was aber trotzdem als Flop gilt. Hat eine Wertung von 4,1 auf IMDb, was okay ist.
Ja,
die Wertungen schwanken zwischen harmloser Barbarenquatsch und nuke dein Gehirn weg, was zum Fick sehe ich hier eigentlich. Es gibt ihn auf Amazon Prime, ich finde ihn sehr unterhaltsam irgendwie, ist ganz witzig. Hier und da cringest du dich halt tot, ne? Aber die Mächte des Lichts, ist das nicht schön?
Hör mal. Alter Schwede, das war so schwierig, gerade die ganze Zeit für mich noch keine Anspielungen zu machen oder nicht zu spoilern, ne? Weil irgendwie, ich finde es so eine gute Idee, dass wir immer ein Oberthema haben, weil die Geschichten von heute passen so perfekt zusammen irgendwie. Und deine Zwillingsgeschichte wird auch richtig gut zu meiner jetzt passen.
Oh je.
Also
oh je, oh je.
Ich bin gespannt, ob du das schon mal mitbekommen hast oder schon davon gehört hast. Denn es gibt Neuigkeiten von diesen zwei Geschwistern, um die es jetzt heute gehen wird.
Die Harris-Zwillinge.
Nee. Und wir werden uns die Geschichte von diesen beiden Brüdern mal angucken.
Die Ehrlich Brothers.
Und mal schauen, wie es heute bei denen aussieht. Und nein, du hast das noch nicht richtig erraten. Erstmal Intro ab.
Lachs und Sachgeschichten. Spannende News und unglaubliche Stories. Recherchiert und präsentiert von dem besten journalistischen Duo der Welt. Katharina Krapp und Florian Silberzahn.
Die Kardashians.
Doch, safe auch Zwillinge dabei. Willst du noch weiter raten dann jetzt?
Nee, keine Lust mehr.
Okay. Also, es geht heute um zwei Boys. Aber natürlich nicht um irgendwelche Boys.
Die Backstreet Boys.
Sondern um die Island Boys.
Oh Gott. Also ich weiß sehr, sehr wenig über die Island Boys. Ich weiß nur, dass sie sehr belastend sind und noch belastender aussehen.
Ja.
Ich weiß nur, dass sie aussehen wie zwei Riesenkeks.
Okay, perfekt. Darum ist das doch perfekt für dich. Du hast schon mal von denen gehört, aber kennst noch ganz viel Hintergrund nicht. Und glaube mir, es wird richtig, richtig weird und richtig verstörend. Es war so, dass vor ein paar Tagen ich einfach meinen Internetbrowser geöffnet habe und mich gefragt habe, okay, was könnte ich jetzt Lachs und Sachgeschichte nehmen? Und dann ploppte es quasi schon auf als Vorschlagartikel, denn es gibt gewaltige News, was die beiden angeht. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Erstmal wollen wir uns aber mal anschauen, wer sind die beiden überhaupt. Also, die Island Boys sind Zwillinge. Das sind zwei Boys, für die, die noch nicht kennen. Und die machen TikTok-Videos, Gesang und Rap. Aber halt meistens ausschließlich Rap und weniger Gesang. Genau, die Island Boys bestehen aus Frank alias, ich kann es nicht aussprechen, Kodiak Red.
Kodiak Red, was? Ach du Scheiße.
Kodiak Red, also das ist Kodiak Red und Alex alias Fly Soul, yeah. Also das sind die Künstlernamen von denen. Du hast ja eben schon gesagt, dass du findest, dass die sehr besonders aussehen. Ich habe jetzt einfach mal
Bild
von den beiden. Also die haben auf jeden Fall einen sehr speziellen Look. Also die haben so hochgestylte Haare, was teilweise ein bisschen an Teletubbies erinnert, meiner Meinung nach. Die sind immer gefärbt, entweder die kompletten Haare oder nur die Spitzen und beide sind voll tätowiert, auch im Gesicht. Woher kennen wir die beiden denn oder wie wurden sie bekannt? Wenn die beiden im Leben ein Ziel hatten, dann war es das Ziel, berühmt zu werden und Aufmerksamkeit zu bekommen um jeden Preis.
Cool.
Aufmerksamkeit bekamen sie schon in ihrer Jugend, aber nicht von irgendwelchen Fans, sondern von der Polizei. Denn sie dealten mit Drogen, raubten Menschen aus, brachen Autos auf und wurden gewalttätig. Also schon mal interessanter Start ins Leben. Sie waren unter anderem auch im Jugendknast mehrmals und wurden irgendwann so rebellisch und unkontrollierbar, dass ihre Mutter dann im Jugendalter immer gesagt hat, nee, ich setz euch vor die Tür, ciao. So. Wenn man sich das so vorstellt und zusammenfasst, ist das ja schon mal eine perfekte, ultra-klischeehafte Geschichte für so den Beginn von einer krassen Rap-Karriere, ne, für harte Rapper. Also so, ich war im Gefängnis und ich war so krass und ich war auf der Straße und so. Und dann haben sie im Gefängnis angefangen, sich kreativ auszutoben und Texte zu schreiben und zu rappen und so weiter und so fort. Gehen wir mal eine Checkliste durch, was einen krassen Rapper so ausmacht, was du brauchst for your street credibility. Erstens, du warst im Knast, bei beiden check. Zweitens, du warst auf der Straße, bei beiden check. Drittens, du hast einen ausgefallenen Look, check. Viertens, du kannst singen bzw. natürlich rappen. Ja, daran scheitert es halt leider, ne?
Nicht so check.
So, und zu den Songs, also erstmal haben sie angefangen, so mittelmäßige Rap-Songs mit übermäßig viel Autotune zu produzieren und waren auch schon viel auf TikTok und YouTube und so weiter und so fort unterwegs. In dieser unglaublichen Masse von den ganzen Rappern fielen sie aber nicht auf. Also es gab ja zu der Zeit nicht nur die, sondern auch ganz viele, die in diesem Style gerappt haben und die auch diese Frisur hatten.
Gab doch auch diesen einen Dude da, dessen Zähne so aussehen wie Smarties.
Mhm.
Ja. Wie heißt der? 69 oder so?
Ja. Doch, das passt, ja. Auf jeden Fall fielen sie in der Masse von Rappern, die so aussahen und die auch so ähnlich klangen, halt weil wegen Autotune, fielen sie nicht besonders auf, bis zum Oktober 2021, denn da posteten sie ein TikTok-Video, was komplett viral gegangen ist. Die haben sich an den Pool gesetzt, also einer saß am Poolrand, der andere steht im Pool und macht so belastende Bewegung und haben einen Freestyle-Rap-Slash-Gesang rausgehauen, der komplett durch die Decke gegangen ist.
Aber nicht, weil er gut war.
Natürlich nicht.
Ja, besser ist es.
Aber ich zeig's dir jetzt mal, ja?
Ruf mal jemand Phoenix Jones an. Hey.
Damit ist der Island Boy Freestyle Rap entstanden. Ne? Ist komplett viral gegangen und hatte Millionen von Aufrufen. Wurde in sämtlichen Talkshows behandelt und so weiter und so fort. Zum Beispiel hat sich Snoop Dogg darüber lustig gemacht. Außerdem haben natürlich auch deutsche oder deutschsprachige Künstlerinnen und Künstler darauf reagiert. Zum Beispiel unser lieber Money Boy.
Oh jawohl.
Der hat sich nämlich auch darüber lustig gemacht und den Island Boy der Usedom Freestyle rausgehauen.
Was?
Der kommt jetzt.
Jawohl.
Du denkst, du bist ein Island Boy, denn du kommst aus Usedom. Aber du bist kein Island Boy, du bist nur ein Hurensohn. Ich schütte den
ja, und so weiter und so fort.
Money Boy ist einfach Legende.
Ja.
Und deshalb wurden sie dann Fame.
Das genau. Ist das war der Grund, warum die Fame geworden sind. Ne? Dadurch hatten die voll den Hype. Das wurde überall gediskutiert, in Fernsehserien. Halt natürlich auch privat haben Leute sich darüber lustig gemacht und so weiter und so fort. Und die beiden haben dann diesen Hype mitgenommen und haben auch ein richtiges Musikvideo dazu gedreht, in dem der Sound und alles komplett übersteuert. Die Qualität ist so scheiße. Deswegen, ja, bevor ich jetzt 100 Videos abspiele, ja, lasse ich das jetzt mal.
Kann mir die Scheißigkeit vorstellen.
So, jetzt ist natürlich noch die große Frage, warum heißen sie Island Boys?
Weil sie Keks sind.
Genau, das ist der eine Grund. Weil man dann könnte sich denken, okay, sie wohnen in Florida, warum dann Island Boys? Es kommt einfach daher, dass sie ihre Wurzeln in Kuba haben und deswegen sich dachten, ja.
Ich dachte, die Erklärung wäre jetzt sowas wie Lieblingsgetränk ist der Long Island Iced Tea oder irgendwie so ein Schwachsinn.
Ich habe auch gedacht, dass das irgendwie noch mehr ist oder dass das irgendwie wirklich eine ganz kleine Insel irgendwie wäre, wo die herkommen. Aber naja, wie ich schon am Anfang betont habe, ihr einziges Ziel im Leben war es, irgendwie berühmt und bekannt und relevant zu sein.
Nur Ziel erreicht.
Und die dachten halt, das Ziel ist jetzt für immer erreicht. Dann haben sie halt, also von dem Musikvideo, was sie dann gedreht haben, richtig viele Einnahmen bekommen. Sie haben sich dann einen Account auf Cameo gemacht.
Mhm.
Das ist so, weißt du, was das ist?
Ja.
Was ist das? Erzähl mal.
Da kann man diversen Promis und möchte gern Promis eine gewisse Geldsumme zahlen und sie machen dann eine personalisierte Nachricht. Also zum Beispiel, wenn du willst, dass, was weiß denn ich, Roberto Blanco deiner Frau zum Geburtstag gratuliert, dann zahlst du ihm 50 Euro und dann machte dir ein 1-Minuten-Video, wie ihr zum Geburtstag gratuliert.
Genau.
Ich habe gesehen, dass einige von den New Kids-Darstellern auch auf Cameo sind.
Nein!
Und, ich überlege schon sehr lange, irgendeine junge Fiegschnitzel-Nachricht von denen zu ordern.
Ah, wie gut!
Oh ja, oh Gott. Und die Island Boys sind da jetzt auch drauf.
Genau. Und schätz mal ungefähr, wie viel Dollar man ausgeben muss, um so ein Großbotschaftsding von denen zu bekommen.
Okay. Ach, ja gut, es kommt auf den Bekanntheitsgrad drauf an, aber so 50 Dollar wollen schon einige haben. Und ich glaube, die normalen so Z-Promis irgendwie, ich sag mal, weil es ja die Island-Keks sind, für eine normale Grußbotschaft, so sagen wir mal 2 Minuten oder so, wollen wir bestimmt 150.
Ja, 170. Also, ne, dafür, dass du halt mal so kurz, hey, happy birthday, fertig, so 170 fucking Euro.
Birthday!
Und ja, also die waren schon ganz schön überheblich und haben dann natürlich auch einige Grüße versendet, weil einige dann wirklich so viel Geld ausgegeben haben. Das Ding ist, die hatten halt einen Manager, der das auch organisiert hat. Mhm. Wer jetzt welchen Gruß bekommt, der hat sein Geld bis heute nicht gesehen. Natürlich. Und die schulden ihm noch, wie er selber in dem Interview mal gesagt hat und geschätzt hat, schulden die ihm wahrscheinlich auch über 150.000 Euro.
Ja.
Ja, er ist heute nicht mehr ihr Manager.
Wen wundert's?
Dann gab es noch so ein paar Aktionen, bevor wir zu der heutigen neuesten Nachricht kommen. Und zwar waren sie dann kurz darauf in dem Podcast Impulsive von Paul Rogan, bekannter Podcaster aus Amerika, und haben sich da unfassbar unangenehm verhalten. Also das Team war so zu denen so, hey, die haben über das Thema geredet von wegen, ja, ein Hype kann ja auch schnell weg sein und wie sollte man das am besten machen? Und dann haben die gesagt, ey Jungs, macht das doch so, dass ihr nicht euch 10 neue Rolex kauft, sondern die vielleicht wieder verkauft und das in was investiert, was langlebig ist, wie zum Beispiel eine Wohnung oder irgendwas, was ihr vermieten könnt, damit ihr später noch gut zu leben habt. So wirklich einfach nette Tipps und die waren so, ey, ihr habt uns gar nichts zu sagen, dann sind wir einfach aufgestanden und gegangen.
Belastend.
Richtig, richtig belastend und überheblich. Naja, der Hype war tatsächlich schnell wieder weg.
Oh,
die haben das Geld absolut falsch investiert bzw. komplett verprasst und waren auf einmal broke. Dann haben sie zwischendurch nochmal einen kleinen Push bekommen, weil einer von den beiden im Gefängnis gelandet ist. Auf jeden Fall ist dann aus dem Gefängnis ein Video von einer Wärterin aufgetaucht und der Verhaftete war dann so, ja, weißt du eigentlich, wer ich bin? Weißt du eigentlich, was ich alles kann und gemacht habe? Und weißt du, was meine Strafakte ist? Und sie, ja, den Strafakt ist lang so und der so, leg dich nicht mit mir an. Also so richtig. Und dann haben die dadurch nochmal so einen kleinen Hype bzw. Aufmerksamkeit bekommen. Hype vielleicht jetzt nicht, eher so, what the fuck is wrong with him? Und so schnell wie die Aufmerksamkeit da war sie auch wieder weg und jetzt kommen wir langsam wirklich zum Ende und was jetzt die neueste Neuigkeit ist, was macht man, wenn man als Zwillingspaar oder beziehungsweise als Zwillings-Rap-Double wirklich alles probiert hat, um Aufmerksamkeit zu bekommen und jetzt komplett verzweifelt ist und nicht mehr weiter weiß und irgendwie Geld und Fame braucht?
Pornos.
Richtig.
Dachte ich mir schon fast, ja, schade.
Oder nicht ganz Pornos, aber sie haben mit OnlyFans angefangen.
Ach Gott, ja, bumsen sie sich gegenseitig oder was? Das ist belastend. Ich dachte zuerst, okay, jetzt kommt so dieses Klischee-Ding. Ah, du hältst mich zurück und jetzt spalten sie sich auf und es gibt Island Boy und Boy Island.
Es ist wirklich ganz belastend. Also sie haben erstmal angefangen auf TikTok und Instagram und so Videos zu posten, wie die miteinander rummachen bzw. sich küssen.
Miteinander?
Ja. Also das sind Zwillinge und die,
Alter,
die
fangen. Es ist Habsburgerzeit.
Es gibt dann auch so richtig verstörende TikToks einfach.
Ich will es nicht sehen.
Es gibt so viele Videos, wo die sich küssen, wo die miteinander rummachen, wo die halt so flirty sind im Video und so. Und es ist einfach ultra verstörend. Und ja, das war halt nur Promo für OnlyFans. Und auf OnlyFans passiert halt leider auch mehr. Also da landen, ich will es jetzt so vorsichtig wie möglich ausdrücken, da landen Dinge in Speiseröhren.
Von Personen, die das da nicht platzieren sollten.
Ja, absolut.
Schwierig.
Und natürlich, OnlyFans ist jetzt nicht was, wo du keinen Screenshot machen kannst.
Ja.
Deswegen sind auf Twitter ganz viele OnlyFans-Videos und Bilder viral gegangen, wie sie, ja, gegenseitig Aktionen aneinander ausüben und sich küssen und so weiter und so fort. Und das Krasseste ist, ich habe mir ein Interview mit dem Manager von denen angeguckt.
Dem Ex-Manager oder dem aktuellen?
Dem Ex-Manager, der ist natürlich nicht mehr der Manager, weil der, ne, die schulden dem immer noch Geld und die sind pleite und könnten den sowieso nicht mehr bezahlen. Und er hat vor ein paar Jahren mal im Interview erzählt, dass er mit ihnen halt zusammen gewohnt hat in einem Haus, ne, damit er halt, ne, sofort immer verfügbar war für die und so. Und dann wollte der mal ins Bad und hat dann reingeguckt und gesehen, wie die wohl miteinander interagiert haben. Man weiß nicht, ob das wahr ist, ob der Manager gelogen hat, aber es war auf jeden Fall davor. Und das ist halt jetzt so die Frage, machen sie das jetzt gerade nur wegen Klicks oder hatten die wirklich davor schon mal was? Ganz komisch. Es gibt auch Leute, die dann irgendwie gesagt haben, ja, das ist alles mit KI, ne? Also die hatten eigentlich zwei andere Gesichter und haben dann ihre da drauf gemorpht und so.
Ich glaube nicht, dass sie intelligent genug dafür sind.
Erstens das und zweitens haben diese halt auch schon im Livestream miteinander rumgemacht und da kann es halt nicht so schnell KI drauf.
Alter.
Das ist wirklich...
Sind die wenigstens in Alabama unterwegs, damit es auch schön legal ist, oder?
Das Ding ist, die sind ja in Florida, ne?
Stimmt, Florida ist ja alles egal.
Und das Dumme ist ja, die sagen ja auch immer, hey, wir sind jetzt in Florida und die leben da halt, ne? Mhm. Das ist offensichtlich. Und by the way, das Video von Kaiser dazu kann ich empfehlen. Er hat ein super Video dazu gemacht, da habe ich auch einige Informationen her. Und er hatte erwähnt, dass es in Florida strafrechtlich relevant ist, halt diese inzestöse Beziehung miteinander zu haben und dass man da bis zu 5 Jahren ins Gefängnis mitkommen kann.
Ja, dann aber schnell, Freunde.
Es ist so traurig, weil man sieht so sehr, dass es alles so eine Fake-Welt ist, die sich aufgebaut haben. Also die posieren teilweise vor Häusern, die denen nicht gehören.
Ja.
Es gibt Videomaterial, wo die halt wirklich so ganz unangenehm so... Ich habe echt zu viel TikTok Island Boys geguckt, das ist echt nicht gut für mein Gehirn gewesen. Ja, als sie diesen Hype hatten, dann bin ich halt runtergesprungen, gibt es so viele Videos, wo die einfach an der Kasse stehen und dann halt irgendein Luxusprodukt kaufen. Die Kassiererin ist so und so viele 1.000 Euro und dann holen die so ihre Scheine raus, ihr Scheinbündel und legen das so genüsslich jeden einzelnen Schein dahin.
Cool.
So ganz unangenehm. Oh, das schüttelt sich richtig.
Ja, mit so Leuten habe ich kein Mitleid. Sollen sie gegenseitig bumsen, dann ab in den Knast. Tschüss, ciao, Kakao. Viel Spaß.
Ja, erstmal 5 Jahre weg. Ich meine, die kennen sich ja im Knast auch schon aus. Dass,
ja, eben, dieses Jahr.
Das ist jetzt nichts Neues.
Ja, da siehst du mal wieder, wie du heutzutage so berühmt wirst. Du musst nichts Gutes ins Internet stellen, sondern einfach irgendetwas, über das die Leute lachen können.
Mhm.
Weil sie sich denken, so, was ist das denn für eine belastende Aktion? Wenn du dann nicht checkst, dass es halt, naja, belastend ist, dann endest du so wie die Island Cakes.
Ja, oder wie? Wir.
Ach so, ja. Aber darüber lacht ja keiner, was wir hier machen.
Ja, true.
Im Endeffekt wurde es ja eigentlich immer schlimmer.
Ohne Witz, genau das Gleiche habe ich eben auch gedacht. Ich habe gedacht, als du deine Story erzählt hast, habe ich gedacht, ah, das ist schon weird, aber jetzt gleich wird es noch weirder.
Ja, das ist eine richtige Eskalationsstufe.
Deswegen habe ich auch gesagt, boah, das fiel mir so schwer, nicht zu spoilern, weil ich so dachte, ah ja, das ist ganz
Scheiß
wild.
Island Boys hier.
Ja.
Direkt wieder aus dem Gehirn löschen.
Ja.
Zack, weg sind sie.
Ist halt so.
Was ist zum Fick? Jetzt los.
Ich wollte Beatboxen.
Ja, hat sehr gut funktioniert. Ja, nee. What the fuck, ja.
Das war mega gut.
Das war absolut fantastisch.
Boah.
Das war so gut. Ich breche jetzt diese Folge hier an der Stelle ab.
Ja, das wär's dann langsam mal wieder. Und danke, dass ihr euch dieses verstörende Etwas, das sich Folger nennt, angehört habt.
Ja.
Sehr schön, dass ihr hier wart. Ich hoffe, das hat die Beziehung, wenn ihr welche habt, zu euren Geschwistern jetzt nicht komplett zerstört.
Ja.
Das wäre echt traurig. Schickt diese Folge auf jeden Fall an eure Geschwister, damit ihr euer geschwisterliches Band stärken könnt.
Genau, bevor ihr euch denkt, hey, so eine Runde Inzest wäre ja ganz cool. Lasst es mal lieber.
Genau, das wäre auch noch ein Hinweis, den ich noch gebracht hätte.
Ja. Oder geht halt ins Saarland, das ist okay.
Und ja, passt auf euch auf, gebt uns 5 Sterne. Folgt uns auf Instagram, da könnt ihr natürlich auch wie immer die Bilder zu der Folge sehen. Ganz wichtig, dass ihr uns da folgt, damit ihr es nicht verpasst.
Aber bedenkt nochmal, wenn ihr euch diesmal den Insta-Post anschaut, dann wird es mindestens 2 oder 3 Bilder zu den Island Boys geben. Ich weiß nicht, ob ihr das wollt. Ich mache beim Post einfach nur auf jeder Seite so ein Bild von diesem Vampir-Ziegenbock.
Sehr gut. Perfekt. Eine wunderschöne Fiebertraumfolge. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Tschüss.